Was wäre denn der eine Sales-Hack, den du keinem Verkäufer oder Vertriebler vorenthalten würdest?
Oh, das ist ganz einfach. Einen Tag ein Sales-Coaching zu machen. Denn das würde bedeuten, dass man genau weiß, an welcher Stelle man wie welche unserer Werkzeuge besonders hilfreich einsetzen kann.
Und genau das könnt ihr jetzt gewinnen. Schickt eine E-Mail an podcast@insight-intermedia.training mit dem Betreff Gewinnspiel. Alle Informationen findet ihr dazu auch in den Shownotes. Und dann kommen wir vielleicht schon bald zu euch.
Also schnell mitmachen, bevor es euer Wettbewerber tut. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Viele sagen, das Thema kenne ich schon, das ist mir auch klar, wie das genau alles funktioniert, offene, geschlossene Fragen. Und dann gehen wir mit den Leuten raus und beobachten die im Verkauf. Und weißt du, was die nicht machen?
Ja, genau das.
Offene Fragen. Das ist also total erstaunlich.
Kauf mich. Sales Hacks, die wirklich funktionieren. Mit Verena und Jan.
Hallo, ich bin Verena.
Und ich bin der Jan.
Und heute reden wir darüber, dass viele Verkäuferinnen und Verkäufer glauben, dass sie schon genug Fragen stellen, aber trotzdem nicht so richtig etwas erfahren.
Ja, es ist so ein bisschen die Frage, ne? Wie genau bringt man denn den Kunden tatsächlich dazu, Informationen preiszugeben? Ist es nur die Frage oder wie wird es genau gehen?
Und da wir aktuell in einem Training sind mit einem großen Telekommunikationsunternehmen, was ein neues Produkt einführt, haben wir hier im Bereich der Bedarfsanalyse immer wieder so die Rückmeldung, naja, wenn ihr jetzt wollt, ne, nach Loben so viele Fragen zu stellen, das ist doch wie in einem Verhör. Also der Kunde, der muss ja dann die ganze Zeit irgendwelche Fragen beantworten, das ist doch total unangenehm, so viel Zeit habe ich doch gar nicht. Ja, ist das so?
Also ich finde, wenn wir uns unsere Techniken angucken und die Dinge, die wir schon so besprochen haben, auch in den anderen Podcast-Folgen, ne, ich erinnere an das Thema, wo wir über Struktur gesprochen haben oder auch als wir über Loben gesprochen haben, unsere Bedarfsanalyse-Vorgehensweise, da kann man schon den Eindruck gewinnen, dass das viele Fragen sind, die wir da dem Kunden zumuten. Und ich kann das auch verstehen, dass so ein bisschen die Befürchtung dahinter steckt, dass man sagt, ey, warte mal ganz kurz, also so ein Verkaufsgespräch darf ja nicht so laufen wie der Kommissar, der dem Verdächtigen quasi die Lampe ins Gesicht hält und fragt, wo waren Sie denn am Tatabend um 22 Uhr? Welches Alibi haben Sie denn da? Ne? Also das ist sicherlich so eine Situation, die unangenehm ist. Und auch an dem Beispiel merkt man, es gibt eben Fragen, die die Wirkung haben, dass der Gegenüber das Gefühl hat, er muss sich jetzt für etwas rechtfertigen, er muss jetzt irgendwie sich erklären, er muss irgendwie eben ein Alibi an den Start bringen. Übrigens häufig Fragen, die mit dem Wort warum haben Sie das gemacht oder warum ist das so und so gelaufen? Das ist so die, man nennt das die Verfolgerfrage, die eben genau dazu führt, dass so ein unangenehmes Gefühl im Gespräch entsteht. Die Erkenntnis daraus ist, es ist also offensichtlich nicht nur entscheidend, was man fragt, also dass man inhaltlich die richtige Frage stellt, sondern es hat eben auch etwas damit zu tun, dass ich sie auf die richtige Art und Weise stelle, also dass quasi die Verpackung der Frage stimmt.
Und genau das ist ja eigentlich die Kunst, das Gespräch so zu gestalten, dass es sich für den Kunden total angenehm anfühlt und ich trotzdem in meiner Rolle als Verkäuferin in der Lage bin, so viele Informationen wie nur möglich aus diesem Gespräch herauszufiltern.
Ich glaube, dass das total nachvollziehbar ist. Wir wollen ja eine Atmosphäre kreieren, in der der Kunde das Gefühl hat von, ach, das war jetzt irgendwie ein total freundliches, nettes, einfaches, leichtes Gespräch zu einem bestimmten Thema. Klar, dafür ist derjenige ja da gewesen oder ich bin in dem Laden gewesen, um darüber zu sprechen. Aber eigentlich war es ein nettes Gespräch. Wir als Verkäuferinnen oder Verkäufer haben den Plan im Kopf. Wir haben die Struktur im Kopf. Für uns fühlt sich das vielleicht komplizierter an, als es sich eben beim Kunden anfühlen darf. Aber es ist ja wie mit so vielen Dingen, ne? Die Kunst besteht darin, komplexere Dinge total leicht aussehen zu lassen. Und dann wird halt eine echte Kunst daraus.
Und wenn wir das dann vielleicht mal auch auf das private Leben übertragen, da fällt es uns ja nicht immer wirklich schwer, beispielsweise auf einer Party Menschen kennenzulernen, indem ich ganz viele Fragen stelle, um herauszufinden, wer ist eigentlich mein Gegenüber. Schwierig finde ich es dann immer, wenn ich das Gefühl habe, jemand erzählt nur von sich und stellt mir überhaupt keine Fragen und will überhaupt nichts über mich herausfinden.
Also ich glaube, dass es unterschiedlich erlebt wird. Ich glaube auch, dass es Menschen gibt, denen es schwer fällt, auch auf einer privaten Party auf Leute zuzugehen und denen Fragen zu stellen, weil man dann immer so überlegt, ja, was frage ich denn da jetzt oder was mache ich denn jetzt eigentlich ganz genau? Und das Zweite, was du gesagt hast, hängt, glaube ich, auch damit zusammen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen das Bedürfnis haben, eben über sich zu erzählen und eben sich nicht für den anderen zu interessieren und eben nicht die richtigen Fragen zu stellen oder überhaupt Fragen zu stellen. Und wenn ich dann selber das Gefühl habe, oh, ich tue mich schon schwer, mit Leuten in Kontakt zu treten, ich weiß nämlich gar nicht, was ich denen von mir erzählen soll, dann fällt mir das doppelt schwer. das Geheimnis oder die Kunst darin ist eben, quasi sich zu überlegen, wie kann ich denn durch Fragen quasi ein Smalltalk, ein einfaches Gespräch am Laufen halten, damit ich dann eben immer wieder neue Informationen bekomme, um Anknüpfungspunkte zu finden, um dann quasi mit demjenigen eben weiter im Gespräch zu bleiben.
Was ja nicht außer Acht zu lassen ist, ist einfach, wenn wir das jetzt wieder auf das Verkaufsgespräch auch übertragen, in dem Moment, wo ich als Kundin das Gefühl habe, der Verkäufer erzählt nur und stellt mir keine Fragen, habe ich auf jeden Fall das Gefühl, der will mir irgendwas andrehen. Anstatt mich erstmal in ein Gespräch zu verwickeln, um all die Informationen herauszufinden, die vielleicht, und das wollen wir ja am Ende auch, ne, Legolas-Methode, Pfeile sammeln, unsere letzte Folge, erstmal herauszufinden, was kann er nachher in der Nutzenargumentation eigentlich verwenden. Und dafür ist es ja unabdingbar, mir Fragen zu stellen und mich nicht voll zu quatschen.
Genau, wir brauchen diese Pfeile, wir wollen Informationen, Argumente im Prinzip sammeln, die wir dann im Verkaufsgespräch gut verwenden können. Insofern ist es dann doch wieder ein bisschen ähnlich wie beim Kommissar, ne? Da fällt mir so dieser Spruch aus den amerikanischen Filmen ein, wenn da einer festgenommen wird, dann heißt es immer, alles, was sie jetzt sagen, kann vor Gericht gegen sie verwendet werden. Ein bisschen ist es ja bei uns auch so, alles, was der Kunde uns erzählt, in der Analysephase, ne, also in der Bedarfsanalyse, wenn wir die Fragen stellen, da bin ich gut beraten, wenn ich mir das versuche zu merken und vielleicht später nochmal irgendwie verwenden kann, ne, dass ich damit was anfange. Aber diese Informationen müssen wir aufsammeln und da kommen wir halt eben am Fragenstellen, kommen wir einfach nicht vorbei. Und da liegt dann genau die Krux. Ne? Wir haben am Anfang gesagt, es geht heute darum, dass Verkäufer das Gefühl haben, sie stellen viele Fragen und kommen trotzdem nicht zu diesen Informationen. Und ich glaube, das liegt daran, dass man eben beim Fragenstellen tatsächlich in der Verpackung, in der Art und Weise sehr konkrete Fehler machen kann.
Okay, du sprichst davon, Fehler zu machen. Und vielleicht führt das nochmal zurück zum Anfang, nämlich dieses Gefühl von Verhör, dieses Gefühl von viel zu viel reden, der Kunde muss Ewigkeiten irgendwas sprechen. Aber was genau ist denn jetzt die Herausforderung?
Ja, ich glaube, also jeder, der schon mal irgendwie ein bisschen was mit Kommunikation sich beschäftigt hat, dem wird klar sein, worauf wollen wir hinaus? Es geht am Ende darum, dass es unterschiedlichste Fragearten gibt, Methoden des Fragens gibt, über die man sich mindestens im Klaren sein sollte, die man im Bewusstsein haben sollte, um zu überlegen, was davon kann ich denn wie gezielt, mit welchem Zweck eigentlich einsetzen? Also welche Art einer Frage führt denn dazu, dass ich mehr Informationen abtanke, dass ich schneller zu den richtigen Informationen komme, dass das Gespräch am Laufen gehalten wird und so weiter und so weiter. Für all das kann man unterschiedliche Fragetypen einsetzen und das ist im Kern das, wo wir heute mit unserem Hack auch hinwollen.
Also wir sprechen über geschlossene und offene Fragen, oder nicht?
Wenn du das auf eine möglichst einfache Art darstellen möchtest, sind das eigentlich die beiden ganz großen Hauptbereiche, über die wir sprechen. Es gibt noch ganz viele andere Fragetypen, rhetorische Fragen, Skalierungsfragen und so weiter, bedarfserweckende Fragen. Also ganz viele andere Typen, wie man es noch weiter runter klassifizieren könnte. Im Kern ist der wesentlichste Unterschied aber geschlossene und offene Fragen, definitiv.
Bevor wir gleich dann auch zu unserem Hack kommen, jetzt lass uns nochmal ganz kurz gucken. Im B2B-Bereich, stellen wir da eigentlich andere Fragen oder ist hier irgendwas anders oder haben wir da auch offene und geschlossene Fragen? Wie ist denn da was zu beachten?
Ja, das Gute ist ja, dass auch im B2B-Bereich wir über ein Gespräch sprechen. Also im Grunde ist das, was wir heute machen, eigentlich sogar losgelöst vom Thema Verkauf zu sehen. Das ist im Grunde Kommunikation und da spielt es gar keine Rolle, ob wir über B2B oder B2C oder von mir aus auch über das Kennenlernen in der Küche auf einer Party von irgendwelchen fremden Menschen sprechen. Es ist vollkommen wurscht. Wir reden im Grunde darüber, wie kann ich denn diese Fragearten gezielt in jeglicher Art der Kommunikation einsetzen? Welche Wirkung haben diese Fragen? Und darüber muss ich mir halt eben im Klaren sein und das muss ich mir bewusst machen. Spielt gar keine Rolle, ob wir uns im Geschäftskundenbereich bewegen oder am POS oder eben bei dir in der Küche, weil du mich auf eine Party eingeladen hast.
Auf meine nächsten Küchenparty möchtest du eingeladen sein.
Die schönsten Gespräche finden auf Partys ja immer in der Küche statt, habe ich hier festgestellt.
Weiß ich Bescheid. Damit wir mal das Ganze anschaulich machen können und jetzt, wo wir wissen, dass es ja keinen Unterschied macht zu B2B und B2C, wir haben ja eine ziemlich anschauliche Übung, die wir auch gerne in unseren Trainings nutzen. Und Jan, du weißt, ich bin letzte Woche aus Las Vegas wiedergekommen. Möchtest du eigentlich irgendwas über meinen Urlaub mal herausfinden? Du hast mich noch gar nicht gefragt. Ich würde sagen, du hast 5 Fragen, nicht mehr.
Okay, also mit 5 Fragen versuche ich mal zum Ziel zu kommen, möglichst viel über deinen Urlaub herauszufinden.
Bitte.
Hattest du gutes Wetter?
Ja.
Hast du im Hotel geschlafen?
Ja.
Bist du mit dem Flugzeug hingeflogen?
Ja.
Hast du auch im Spielcasino gespielt?
Nein.
Hast du ordentlich gegessen?
Nee.
Okay.
Geiler Urlaub, oder?
Ja, ich weiß noch nicht so genau. Also so ganz richtig zufrieden bin ich noch nicht so.
Möchtest du es nochmal probieren? Ich würde dir sagen, ich bin total nett heute zu dir und du kriegst nochmal 5 Fragen.
Okay.
Bitte.
Wie war dein Las Vegas-Trip?
Mega. Reizüberflutung pur und zwar eine Woche lang.
Was war das Coolste, was du gemacht hast?
Das Coolste, was ich gemacht habe? Wow, es waren so viele geile Sachen, aber dieser Highroller und dann die komplette Stadt von oben zu sehen, war mega.
Wo hast du geschlafen?
Wir haben im Planet Hollywood geschlafen. Das war so ein Hotel, was mitten am Strip war. Du kamst raus und konntest das Bellagio sehen, du konntest das Paris sehen. Das war mega.
Cool. Wer war alles dabei?
Ich bin mit meiner besten Freundin gereist. Das haben wir letztes Jahr schon ausgemacht, dass wir diese Reise zusammen machen werden.
Wenn du mir was empfehlen würdest, was könntest du mir empfehlen in Las Vegas?
Eine Menge Geld mitzunehmen, auch wenn du kein einziges Glücksspiel mitspielst, weil es ist schon sehr, sehr teuer dort.
Okay, sehr cool. Ich glaube, man hat schon gemerkt, dass ich jetzt viel mehr Informationen herausbekommen habe als im ersten Teil, ne, bei den ersten 5 Fragen. Und die Frage ist, ob dir aufgefallen ist, woran hattet ihr liegen? Ja. Fragt man sich ja immer.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das am Anfang sehr geschlossene Fragen gewesen sind und am Ende tatsächlich offene Fragen. Okay, aber jetzt mal ehrlich, bedeutet das, wir dürfen nur noch offene Fragen stellen und gar keine geschlossenen mehr? Sind die total böse?
Ja, genau. Offene Fragen sind gut, geschlossene Fragen sind böse. Ist natürlich Quatsch, sondern ich muss mir darüber im Klaren sein, was ist was, vielleicht müssen wir das nochmal kurz aufdröseln für den einen oder anderen und welche Wirkung hat es, damit ich mir genau überlegen kann, welche Wirkung davon will ich denn tatsächlich quasi, was will ich davon einsetzen. Also, offene Fragen, ne, klassischerweise sind das die Fragen, die auch W-Fragen gerne genannt werden, weil sie halt eben die typischen W-Fragewörter, wer, was, wie, wann und so weiter eben quasi beinhalten. So
also
wie ich das
die
vorhin
Orientierungsfragen, die wir tatsächlich auch haben in unserem Loben.
Genau, wer ins Loben nochmal reinguckt, wird dort sehen, dass wir dort sehr viel eben auch mit diesen offenen Fragen und diesen offenen Fragewörtern gearbeitet haben. Warum ist es klug, das an der Stelle zu machen? Naja, diese offenen Fragen bedeuten halt, dass der Kunde mir A relativ frei darauf antworten kann und das führt in den meisten Fällen dazu, dass ich Informationen, Wissen, diese Dinge relativ schnell abgetankt bekomme.
Was ist denn jetzt mit diesen geschlossenen Fragen?
Ja, lass uns noch mal einmal kurz bei den offenen Fragen bleiben, weil die Frage ist ja, welche Wirkung haben sie? Sie haben also dann die Wirkung, Informationen zu bekommen und vor allem das Gespräch am Laufen zu halten. Deswegen ist es klug, offene Fragen eher am Anfang einer Konversation einzusetzen. Denn am Anfang will ich ja das Gespräch ans Laufen bringen und im Verkaufsgespräch will ich am Anfang die Informationen abtanken. Deswegen ist das etwas, was typischerweise zu Beginn des Gesprächs stattfindet. Und jetzt die geschlossenen Fragen. Jetzt machen wir es mal ganz einfach. Man könnte jetzt noch zwischen geschlossenen und Alternativfragen und so weiter unterscheiden. Wir packen das alles mal in eine große Box, auf die wir geschlossene Fragen draufschreiben. Das sind quasi immer dann die Fragen, wo es in der Frage laut oder leise ein Oder drin vorkommt. Also hätten Sie das gerne in schwarz oder weiß, groß oder klein? Aber im Prinzip auch ja oder nein. Ne? Also wollen wir das so machen, ist dann eben ein leises Oder drin. Das spreche ich nicht aus, aber wollen wir es so machen oder nicht, ist ja im Grunde die Alternative, die da drin steckt. Ne? Das wäre alles dieser Bereich der geschlossenen Fragen.
Und es hört sich sehr danach an, als würden wir sie mehr zum Ende hinstellen.
Genauso ist es, weil es geht eben in vielen Fällen eher darum, um eine Entscheidung herbeizuführen. Deswegen wären viele Abschlussformulierungen, viele Abschlussfragen im Verkauf, wären dann eben eher diese geschlossenen Fragen. Ich darf sie trotzdem auch in der Analyse einsetzen, denn die geschlossenen Fragen führen nicht nur zu einer Entscheidung, sondern sie sichern auch Informationen ab. Also eine Formulierung wie, habe ich das richtig verstanden? Ist das so und so gewesen? Haben Sie das so und so gemeint? Ne? Ist immer dieses oder etwa nicht, aber da geht es ja nicht darum, die Informationen generell zu bekommen, sondern abzusichern, dass ich das gleiche Verständnis habe. Wer sich so ein Stück weit an das Thema Ja-Treppe erinnert, ne, da machen wir ja im Grunde am Ende der Analysephase, machen wir diese Absicherung, indem wir diese Ja-Treppe, diese Zusammenfassung bringen, um das im Grunde genauso einzusetzen. Also es geht nicht darum, gut oder böse, sondern welche Wirkung hat es? Das eine viel Information, das andere eher abschließend oder absichernd. Und darüber muss ich mir halt klar sein.
Naja, und es ist ja auch ein bisschen die Dosierung. Also nochmal, viele Orientierungsfragen, viele offene W-Fragen führen zu einem fließenden Gespräch und Das ist sehr angenehm für den Kunden, während viele geschlossene Fragen in dieser Phase einfach zu einem Verhörgefühl führen würden. Und das bedeutet, wann immer ich zwischendurch mal eine geschlossene Frage stelle, ist sie nicht böse. Aber je mehr offene Fragen ich in dieser Phase nutze, umso besser.
Und jetzt wird der ein oder andere Vertriebler, der da draußen womöglich zuhört, wird sagen, offene, geschlossene Fragen, das habe ich doch schon tausendmal gehört. Also ich sage dann immer, ja klar, also in jedem ordentlichen Vertriebstraining muss mal das Thema offene und geschlossene Fragen auf den Tisch. Denn zumindest in meiner Wahrnehmung ist es so, oder auch wenn wir Leute begleiten und mit draußen unterwegs sind, viele sagen, das Thema kenne ich schon, das ist mir auch klar, wie das genau alles funktioniert, offene, geschlossene Fragen. Und dann gehen wir mit den Leuten raus und beobachten die im Verkauf und weißt du, was die nicht machen?
Ja, genau das.
Offene Fragen. Ist also total erstaunlich. Es lohnt sich mal, sich selbst dabei zuzuhören, ob man tatsächlich das auch da draußen anwendet und beachtet.
Und es ist ja auch nicht zu unterschätzen, dass es natürlich Menschen gibt. Vielleicht würdest du in mir, ich bin jetzt natürlich eben auch sehr, sehr klar dabei geblieben, selbst bei geschlossenen Fragen ein paar Antworten bekommen, weil ich durchaus redselig bin. Also ich bin ja jemand, der gerne was sagt. Aber es gibt halt einfach Kunden und Kundinnen, die machen das genauso, ja, nein, und die fühlen sich tatsächlich wie in einem Verhör dann. Und das ist ja die Herausforderung, dass wir das nicht wollen. Als du mir die offenen Fragen gestellt hast, hatte ich das Gefühl, wir quatschen einfach nett miteinander und trotzdem hattest du ganz viele Informationen nachher, die du ja auch gar nicht abgefragt hast, obwohl ich sie einfach nur erzählt habe, weil ich so im Flow gewesen bin.
Ja, ich glaube, es geht natürlich auch bei dieser Fragetechnik, also ich kann ja durch eine Fragetechnik die Persönlichkeit meines Gegenübers nicht verändern. Ne? Also wenn das jemand ist, der gerne viel redet oder vielleicht jemand, der eher etwas introvertierter ist, das werde ich mit der Fragetechnik nicht ändern können. Wie an vielen Stellen in unserer Vorgehensweise generell auch, ist es auch hier der Fall, dass wir versuchen, durch unsere Art und Weise die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeiten zu erhöhen, dass wir eben mehr Informationen bekommen. Und mit einer offenen Frage ist es eben wesentlich wahrscheinlicher, dass ich denjenigen dazu bringe, mir interessante Informationen zu geben, als wenn ich eine geschlossene Frage einsetze.
Und unser Sales Hack ist zusammengefasst tatsächlich so simpel und einfach zugleich zu sagen, macht euch mal bewusst, reflektiert mal, vielleicht bestenfalls habt ihr jemanden, der dabei euch auch mal beobachten kann, wie viele Fragen stellt ihr wirklich und wie viele sind davon offen und wie viele sind davon geschlossen?
Ich würde das ganz gerne nochmal konkretisieren, weil natürlich ist es so, dass zumindest in meiner Beobachtung es häufig vorkommt, dass Verkäufer versuchen oder überhaupt Menschen in einem Gespräch versuchen, mit einer offenen Frage ins Gespräch zu kommen, weil natürlich logisch ist, dass eine offene Frage dazu führt, dass man eben ja offen antworten kann, dass man eben quasi vielleicht auch über Dinge spricht, die der Fragende noch gar nicht so im Hinterkopf gehabt hat. Aber dann passiert etwas im Gespräch und das führt dann dazu, dass man quasi das, was man sich vorne rum aufgebaut hat, hintenrum im Hintern wieder einreißt. Was meine ich damit? Ja, wenn ich dir eine überraschende offene Frage stelle, ich frage dich einfach mal, das letzte Mal, als du tanken warst, für wie viel Geld hast du da getankt?
Boah, ich glaube 30 Euro.
So, dann passiert genau das, was wir gerade schön hören konnten. Eine überraschende offene Frage sorgt dafür, dass du darüber nachdenken musst. Und das ist auf der Seite desjenigen, der gefragt wird, auch überhaupt gar kein Problem, weil in dem Moment, wo du diese Frage gestellt bekommst, mit der du ja nicht gerechnet hast, wo du also keine Antwort parat liegen hast, fängst du an, darüber nachzudenken und in dem Moment, wo man beschäftigt ist, kommt einem Zeit auch nicht besonders lang vor. Ist also für dich kein Problem. In deinem Kopf passiert vielleicht sowas wie, oh Gott, bei welcher Tankstelle war ich denn? Mit welchem Auto war ich überhaupt da? Was habe ich denn getankt? Benzin, Diesel, wie viel war das? Keine Ahnung. Also du hast ganz viele Dinge in deinem Kopf, die du irgendwie verarbeiten musst, um mir eine wirklich gute Antwort zu geben. In meinem Kopf ist es aber anders. In meinem Kopf habe ich eine Erwartungshaltung. Ich stelle dir eine offene Frage und du brauchst Zeit, um darüber nachzudenken. Und für mich ist diese Zeit die Hölle.
Ja, das ist.
Es ist eine Gesprächspause, die ich unfassbar schwer aushalten kann. Insbesondere dann, wenn ich selber ein eher extrovertierter, ein eher kommunikationsfreudiger Typ bin. Weil dann will ich ja immer in jede Gesprächspause rein, um mich sofort irgendwie mitzuteilen. Und das ist dann der typische Punkt, den man 100.000-fach beobachten kann. Ich stelle also eine offene Frage und denke, ja, warum kommt denn da jetzt nichts? Warum sagt die denn jetzt nichts? Kann ja nicht so schwer sein. Ey, wann tanken ist doch ein einfacher Vorgang, musst du doch im Kopf haben. Ja? Und dann habe ich das Gefühl, dass ich dir vielleicht helfen möchte oder dass ich dich unterstützen möchte, dass ich das Gespräch am Laufen halten möchte und schiebe eine geschlossene Frage hinterher. Also, für wie viel hast du denn das letzte Mal, als du getankt hast, getankt? Für mehr oder weniger als 100 Euro? Und dann sagst du, für weniger und ich habe im Grunde keine Information eingesammelt.
Und ich als Kundin habe das Gefühl, ich kann überhaupt nicht loswerden, was ich loswerden wollte. Und auch das ist etwas, was wir in unseren Trainings durchaus immer wieder haben, in Situationen, wo wir dann nochmal Rollenspiele machen, dass selbst die, die dann in der Rolle der Kundin war, tatsächlich sagte, ich wollte dem Verkäufer so viel erzählen, ich bin überhaupt nicht dazu gekommen, das zu erzählen. Und wenn man sich das mal bewusst macht, wie viel Information und wie viel Bildmaterial ich dir über das, was ich in meinem Kopf habe, bieten kann, wenn du mir nur offene Fragen stellst und mir auch die Zeit gibst, darüber nachzudenken, es dir zu sagen, dann hättet ihr so, so viel mehr Informationen als in jeder anderen Situation.
Im Grunde hat das auch direkt etwas mit unserer Ausgangssituation zu tun, ne? Also wir sagen ja immer, in der Bedarfsanalyse sollte das Redeverhältnis 30-70 sein. Also 30%, das ist das, was du Fragen stellen darfst, ne? Also als Verkäuferin oder als Verkäufer. Und der Kunde sollte 70% Redeanteil haben, indem er eben all die Fragen beantwortet und möglichst viel darüber sprechen kann. Gelingt nicht immer, weil du hast vorhin schon gesagt, es gibt manchmal so eher wortkarge Typen, ne? Da kannst du offen fragen, wie du willst, dann kommst du da trotzdem nicht genau hin. Aber es ist zumindest die Idee und der Anspruch, den ich haben sollte, das bestmöglich hinzubekommen. Dazu muss ich halt eben darauf achten, dass die Frage offen ist und ich sie eben nicht wieder mit einer geschlossenen Frage kaputt mache. Und dann komme ich automatisch dahin, dass diese Situation, dass es sich anfühlt wie ein Verhör, ziemlich gut vermieden wird. Also, worauf ich hinaus möchte, ist, stellt eine Frage und wartet die Antwort ab. Pause machen danach. Nicht drei Fragen am Stück und schon gar nicht offene Frage, nicht warten und mit geschlossener Frage das Ding wieder zumachen. Denn dann habe ich ganz schnell die Situation, dass der Kunde wenig antwortet, ich viel fragen muss und es sich dann eben anfühlt wie ein Verhör.
Sag mal, Jan, haben wir hierzu nicht auch eine gute Verkaufsregel? Oder noch besser, ich stell's mal als offene Frage. Wie ist eigentlich unsere Verkaufsregel dazu?
Ja, danke für die Frage.
Bitte.
Im Grunde ist es ein Dreiklang. Nämlich der Dreiklang lautet, Reden trennt, Fragen verbindet, Schweigen vertieft. Und genau das ist ja das, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Wenn ich rede, trenne ich eher quasi. Es ist etwas Trennendes in unserer Kommunikation, weil du musst mir zuhören und ich quatsche die ganze Zeit. Wie man merkt, quatsche ich ja ganz gerne.
Deswegen frage ich mal ganz kurz, bevor wir uns dann jetzt gleich hier trennen, was hat dir an unserer Folge heute eigentlich besonders gefallen?
Eine sehr verbindende Frage, sehr schön, ne? Die uns die Möglichkeit gibt, wieder in die Kommunikation, in Dialog einzutreten. Und mir hat gut gefallen, dass wir tatsächlich einen Tipp, einen Hack heute am Start hatten, der nicht nur im Verkauf funktioniert, sondern in vielen Bereichen der Kommunikation.
Und was würdest du dir für das nächste Mal wünschen?
Jetzt muss ich schweigen eigentlich, ne, wenn wir bei der Verkaufsregel bleiben. Ja, also
ich bin ja diejenige, die schweigt und nicht dazwischen spricht, außer jetzt gerade.
Ja, das stimmt. Ja, was würde ich mir für das nächste Mal wünschen? Naja, das nächste Mal müssten wir vielleicht überlegen, in welcher Phase macht es denn überwiegend Sinn, vielleicht mit geschlossenen Fragen zu arbeiten?
Ja, ich arbeite jetzt mit einer geschlossenen Frage, weil ich leite jetzt einfach den Abschluss ein. Haben wir's?
Ich glaube schon.
Okay, dann würde ich sagen, es ist Zeit, Tschüss zu sagen.
Alles klar. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.